in den Nachmittagsteil. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für auch die gute leibliche Versorgung. Danke für das gute Essen, das du uns geschenkt hast. Danke für die Gemeinschaft, auch die wir haben durften und dürfen. Und danke, dass wir jetzt auch noch mal hineinblicken dürfen in dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, dass du es uns auftust und dass es Wurzeln schlägt in unserem Herzen und Frucht bringt für die Ewigkeit. Amen. Amen. Jo, gut, dann wollen wir weitermachen. Wir sind ja vor der Pause stehen geblieben. Ich mache gerade mal wieder hier an. Wir sind vor der Pause stehen geblieben bei diesen drei Kindern des Hosea, ne, bei diesen Namen Israel, Loruhama und Loami. Na, und dann haben wir noch vor der Pause gesehen gehabt, wie sich das auch erfüllt, na, wie diese ersten zwei Prophetien sich bezogen haben auf die auf das Haus Jehu, na, auf die Familie des Jehu und seine Nachkommen, auf das Haus Israel selber, aber die letzte dann auch Juda mit betrifft, also ganz Israel. Na, dieses Loami, na, Tatsache auch, die wir gesehen haben, wie dann auch im neu gebauten Tempel unter Esra Gottes Herrlichkeit eben nicht mehr gegenwärtig war. Das Heiligtum war leer, die Schechina war nicht mehr da, ne? Und auch der Brandopferaltar wurde nicht mehr entzündet. Wenn wir jetzt weiterschauen im Propheten Hosea, und jetzt werden wir, wie gesagt, nur so ein paar Highlights immer betrachten können, sonst reicht uns die Zeit nicht, dann ist es ganz spannend, wenn wir an dieser Stelle in das Kapitel 2 einmal hineingehen. Wie beginnt dieses zweite Kapitel? Jawohl. Es wird aber die Zahl der Kinder Israel sein wie? Wie was? Wie das Sand des Meeres. Na, da sind wir wieder bei dieser Fruchtbarkeit angekommen, oder? Der nicht gemessen und nicht gezählt werden kann. Das ist, an was erinnert denn das? Das ist Abraham. Na? Das heißt, Gott erfüllt sein Wort. Warum erfüllt er es? Jawohl. Das heißt, dass Gott sein Wort erfüllt, liegt letztlich nicht an mir. Oder? Und das ist ein großer Trost in so vielen Stunden unseres Lebens, oder? Dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Warum? Weil er es versprochen hat. Und da liegt der Grund, warum ich sicher sein kann, dass er tut, was er zugesagt hat. Das ist herrlich. Ja? Und da wird angekündigt jetzt, das gehen wir wieder mit dem Blick ganz weit in die Zukunft hinaus. Weg von diesen nahen Ereignissen. Merkt man das, wie das jetzt wieder, denken wir wieder an dieses Bergpanorama, wieder zwei Ereignisse, zwischen denen Jahrtausende liegen werden, zusammenfallen. Die werden wieder Sand des Meeres werden, jetzt kommt's. Und der Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da wird zu ihnen gesagt werden, Kinder des lebendigen Gottes. Und die Kinder Juda und die Kinder Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein Haupt setzen und aus dem Land heraufziehen, denn groß ist der Tag von Jesrael. Sprecht zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, Begnadigte. Das heißt, Ami und Uchama, ohne das Lob. Gell? Das heißt, was wird Gott machen? Er wird sich am Ende wieder erbarmen. Und gell, dann wird dieses Lo, was wir hier sehen, gestrichen. Dann werden sie Erbarmen erfahren und sie werden wieder sein Volk sein. Und was ist davor? Was muss davor geschehen? Was haben wir gesehen? Davor muss die Umkehr stattfinden. Und in der Zwischenzeit hat etwas Interessantes stattgefunden. Wenn wir einmal an dieser Stelle noch den ersten Petrusbrief aufschlagen und dort ins zweite Kapitel schauen, dann sehen wir eine ganz besondere Erfüllung dieser Sache. Erster Petrusbrief, Kapitel 2, und dort mal hineinschauen. Der Petrus, das muss man ja auch da kurz berücksichtigen, an wen oder für wen war denn der Petrus Apostel? Für Israel, jawohl, für die gläubigen Juden, richtig. Na, das ist ganz interessant, wir haben 12 Apostel und wir haben 12 Stämme, oder? Das heißt, die Apostel waren zuerst geschickt zu dem Volk Israel. Und dann kommt der 13. Apostel dazu, welcher war das? Paulus. Der Paulus. Und der bekommt nach Galater 2 ausdrücklich den Auftrag, wohin zu gehen? Zu den Heiden, während die anderen Apostel erwähnt werden in Galater 2, der Petrus und der Johannes und der Jakobus, die haben den Auftrag, zu den Juden zu gehen. Und jetzt schauen wir hier hinein, Kapitel 2 im 1. Petrusbrief. Und auch hier, ne? 1. Petrus 1, oder? Vers 1 und 2, da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Das heißt, an wen schreibt der Petrus? Was sind das für Fremdlinge in der Zerstreuung? Sehr gut. Das sind die gläubigen Juden in der Zerstreuung. Diese Dinge müssen wir berücksichtigen, wenn man einen Petrusbrief studiert oder wenn man einen Jakobusbrief studiert. Sonst kommen wir aufs Glatteis. Das ist ganz wichtig. Das waren gläubige Juden. Das hat uns allen was zu sagen, verstehen wir? Aber es ist natürlich erstmal so, es geht hier, er hat eine Zielgruppe vor Augen. Nämlich die Juden, die gläubigen Juden in der Zerstreuung. Oder? Und das sind ja genau die, oder? Da fallen die mit rein, oder? Die jetzt unter den Assyrern zerstreut wurden, überall hin. Ja? Und jetzt schreibt er im zweiten Kapitel, wenn wir da hineinschauen, ab Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Das ist übrigens auch in 2. Mose 19 dem Volk Israel verheißen gewesen. Eine heilige Nation, das gilt für die Gemeinde, also das ist natürlich Gemeinde, aber trotzdem, das ist ein besonderer Teil der Gemeinde. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und jetzt kommt's, die ihr einst nicht sein Volk wart. Na, Lo Ami würde jetzt im Hebräischen stehen. Jetzt aber Ami, Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet. Da würde jetzt im Hebräischen stehen, Lo Ruchama. Jetzt aber Barmherzigkeit habt. Das ist ja interessant. Da ist schon diese Erfüllung, na, aber auf einer anderen Ebene. Nämlich in Jesus, auf einer geistlichen, oder? Indem die zum Glauben an Jesus Christus kamen, gell, sind sie schon Gottes Volk geworden. Für das Volk Israel selber steht das noch aus, haben wir gesehen. Das kommt dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn sie umkehren, da werden wir jetzt gleich drauf kommen, und Jesus als ihren Herrn annehmen. Aber für die, die in der Zwischenzeit, in dieser Zeit der Gemeinde zum Glauben kommen, die sind schon dann sein Volk und haben schon dann Barmherzigkeit empfangen. Na, und die sind ein ganz besonderes Volk, das setzt sich nämlich jetzt zusammen nicht nur aus Juden, sondern auch aus Heiden. Wenn ich aber jetzt sehe, dass der Petrus ja erstmal an Christen schreibt mit einem jüdischen Hintergrund, dann gewinnt dieser Vers 10 nochmal eine ganz andere Tiefe, oder? Das müssen wir vor diesem Hintergrund sehen. Wunderbar. Für uns geht es genauso. Richtig, sehr gut. Und so bezieht uns nämlich der Paulus, der bringt im Römerbrief diese Verheißung genau auf uns, ne, auf die Heiden. Also das ist ja schön, oder? Der hat aus zwei verschiedenen ein Volk gemacht. Herrlich. Gut, gehen wir wieder zurück in den Hosea. Jetzt stehen wir also an dieser Stelle, wo Gott dieses Gericht ankündigt, Lo Ami, Lo Ruchama, und wo er dann aber im nächsten Vers schon wieder davon spricht. Und das ist so schön und das durchzieht das ganze Buch Hosea. Wir haben ja gesagt, es geht um das Thema Rettung. Und wir erleben das durch das ganze Buch, wie Gott ringt um sein Volk. Und wie selbst dort, wo er über Gericht redet, er immer wieder davon redet, dass er Israel wiederherstellen wird. Und das geschieht jetzt auch, wenn wir weitergehen. Ich habe hier diese Gliederung, die habt ihr vorliegen. Jetzt kommt diese Verheißung der Wiederherstellung, Kapitel 2, Verse 1 bis 3, da haben wir reingeschaut. Und dann Gomers Untreue als Bild für Israels Untreue. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Schaut mal hinein, Kapitel 2, Vers 16. Was wird Gott machen? Wie wird er auf Israels Untreue reagieren? Kapitel 2, Vers 16 und 17. Und wir können eigentlich bis 19 mal lesen. Darf gerne jemand vorlesen?
Darum wird sie lachen und wird sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Da will ich ihr geben, ihre Weinberge aus demselben Ort und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung. Und da selbst wird sie singen wie zur Zeit ihrer Jugend, da sie aus Ägyptenland zog. Als dann spricht der Herr, wirst du mich heißen, mein Mann, und mich nicht mehr mein Baal heißen. Denn ich will die Namen der Baalin und ihren Munde wegtun, dass man ihren Namen nicht mehr gedenken soll.
Da beschreibt Gott, wie er jetzt handeln wird am Volk Israel. Was wird er machen mit ihnen? Wohin?
In die
Wüste. Das ist ja komisch. Ich locke jemand in die Wüste, oder? Das ist doch eine komische Sache. Was ist denn die Wüste für ein Ort? Bitte? Ein stiller Ort, was noch? Ein trockener Ort, ein kahler Ort, oder? Der lockt sie in die Wüste, in die Wildnis. Das heißt, er führt sie ganz bewusst in eine Situation, in der sie was erleben werden?
Not.
Not. in der sie in Not kommen. Der führt sie ganz bewusst in eine notvolle Situation. Aber was wird er jetzt machen in dieser Stille der Wüste? Er wird zu ihnen reden. Das heißt, er führt sie heraus aus dieser Situation, wo sie immer im selben Rädchen laufen. Und manchmal muss Gott das auch in unserem Leben so tun. Dass er uns in Situationen führt, in denen ich zur Ruhe komme. Ob gewollt oder ungewollt, oder? Ich werde sie locken, gell? In die Wüste führen und jetzt werde ich zu ihrem Herzen reden. Das heißt, das will er erreichen, oder? Der will ihr Denken erreichen. Weil ihr stand freundlich reden, ne? Das ist das, was er tut. Und jetzt passiert etwas. Was wird dann geschehen? Was wird er von dort aus tun? Was steht hier? Jawohl, und was steht es? Was steht hier? Wie steht es hier? Ich werde die Weinberge geben, ja, von dort aus, oder? Für was steht so ein Weinberg? Oh, das, ja, da geht es. Weinberge, das ist herrliche Frucht, oder? Und der Wein, was hat man mit dem gemacht? Wozu diente der Wein im Alten Testament? Jawohl, der erfreut das Menschenherz. Bitte, das darf doch nicht falsch verstehen, das ist kein Freifahrtschein, ne? Da kann man es natürlich missbrauchen, dann lasse ich aber andere Bibelstellen außen vor. Ne? Der Wein war ein Bild für die Freuden dieser Erde. Und deswegen ist es so schön, das erste Wunder, das Jesus tut, ist, er macht Wasser zu Wein. Aber dieser Wein, den Jesus schenkt, kommt nicht von der Erde, sondern aus dem Himmel. Aha. Und er schmeckt besser wie der Wein, den sie vorher hatten. Und dann merke ich auf einmal, die Freude, die Jesus schenkt, ist größer als alle Freuden, die diese Erde bereiten kann. Und die Jünger begreifen, wenn ich mit Jesus lebe, dann gibt es echte Freude. Noch viel größer als das, was wir bisher kannten. Ja? Also, er wird ihnen ihre Weinberge geben. Und jetzt steht hier eine ganz interessante, und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung. Was hat es denn mit diesem Tal Achor auf sich? Da müsste man jetzt auch wieder blättern in seiner Konkordanz und in der Bibel. Ne? Und dann kommen wir auf die Geschichte mit dem Achan, oder? Das war der Mann, der das Volk Israel ins Unglück gestürzt hat, weil er in Jericho heimlich vom Gebannten genommen und das unter seinem Zelt vergraben hatte, oder? Und er wird dann hingerichtet und das ist das Tal Achor. Ja, das war ein Ort der Betrübnis und Achor heißt Trübsal, Unglück. Und es war ein Unglücksort. Aber was wird aus diesem Unglücksort? Eine Tür der Hoffnung. Der Achan hatte dann seine Schuld bekannt, der hat alles rausgeräumt und damit konnte es für Israel wieder weitergehen. Für den Achan nicht, gell? Der wurde gesteinigt. Na? Aber die Schuld war ausgeräumt. Und jetzt braucht Gott diese Stunden, verstehen wir, wo wir in diesem Tal Achor sind. Auch bei Israel wird es so sein, er führt sie in diese Not hinein, aber in dieser Not wird ihre Schuld bekannt und ausgeräumt. Und jetzt macht er ihnen was aus diesem Tal Achor? Zu was wird dieser Ort der Betrübnis? Bitte? Zu einer Tür der Hoffnung. Das heißt, aus dieser Not heraus öffnet Gott eine neue Tür. Und das wird passieren, oder? Was wird mit Israel geschehen? Das ist auch im Hosea an vielen Stellen vorgeschattet. Wohin geht es für Israel? Es geht buchstäblich in die Wüste, oder? Die werden am Schluss in die Wüste sogar fliehen müssen, wenn der Antichrist mit seinen Truppen, ganz am Ende, wenn die nach Israel kommen, oder? Auch Hosea prophezeit, dass er viele Völker gegen sie heranführen wird. Und genau das geschieht dann auch. Die Völker dieser Welt werden sich gegen Israel versammeln und die werden fliehen müssen in die Wüste, ganz bewusst, so wie es hier steht. Und was wird dann geschehen? In dieser großen Not, was wird geschehen?
Sie werden sich umkehren.
Jawohl. Und das ist richtig, das ist der erste Punkt, ne? Es ist nicht so, dass Jesus kommt und sie sehen ihn und werden an ihn glauben, weil wenn ich etwas sehe, kann ich nicht mehr glauben. Sondern da steht ganz klar drin im Sacharja, dass sie den Namen des Herrn anrufen werden. Das heißt, die begreifen in dem Moment, was sie getan haben. Und jetzt rufen sie Jesus an. Und dann wird Jesus erscheinen und sie werden auf den blicken, den sie durchstochen haben. Und jetzt wird dieser Ort des Leides, in den sie flüchten mussten, zu einem Tor der Hoffnung. Jetzt öffnet sich neues Leben. Genau das sagt Hosea hier schon voraus, oder? Und was ist die Konsequenz daraus, wenn ich aus Todesgefahr ins Leben gebracht werde? Was tut das Volk hier?
Singen.
Die singen. Da kann ich nicht mehr anders. Wenn ich so Gottes Gnade erlebe, dann macht das ein Herz wirklich fröhlich. Wenn er das Tal Achor wieder zu einem Tor der Hoffnung macht und ich erlebe, dass er vergibt und dass er weitergeht, dass er wieder eine Tür aufschließt, dann wird ein Herz fröhlich. Warum tut er nämlich das Ganze? Alles aus Liebe. Das ist seine Gnade. Ja, wunderschön. Da könnte man jetzt noch weiter drüber reden. Und ich kann euch nur ermutigen, hier noch tiefer hineinzugraben. Aber wir müssen weitergehen. Wenn wir weitergucken, gell, dann passiert es so, die Gomer ist von dem Hosea weggelaufen, obwohl sie ja alles bei ihm hatte. Gell, das wird ja vorher beschrieben, auch mit dem Volk, die dachten hier, diesen ganzen Reichtum, den ich habe, an Flachs, an Öl, an all diesen Dingen, und haben darüber Baal verehrt, als wäre derjenige, der ihnen das gegeben hat, und haben den, der es wirklich gegeben hat, vergessen. Und so ging es der Gomer auch. Die hat ihren Mann ganz aus dem Blick verloren und hat sich wieder den anderen hingegeben und wurde von denen sogar abhängig, wie ein Sklave. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes an dieser Stelle. Genau wie das Volk Israel. Kapitel 3, Vers 1. Was sagt Gott zum Hosea? Ja, was steht da? Kann nicht jemand lesen?
Der Herr sprach zu mir: Geh noch einmal hin und buhle um ein buhlerisches und ehebrecherisches Weib. Wie denn der Herr um die Kinder Israels buhlen und sie doch sich zu fremden Göttern kehren und buhlen um eine Kanne Wein.
Was soll er tun? Er soll wieder um sie werben. Und da wird das verglichen, gell? Wie der Herr die Kinder Israel liebt. Verstehen wir? So wie es Gott mit Israel tut, so soll es auch der Hosea mit seiner Frau tun. Und jetzt geht er hin, Vers 2, und was bedeutet das für ihn, dass er sie liebt? Was bedeutet das? Vers 2. Was muss er machen? Er muss sie sogar freikaufen. Na, für 15 Schekel Silber und einen Homer Gerste und einen Letech Gerste. Ist ganz interessant. Das Silber in der Bibel, das war das gängige Zahlungsmittel, oder? Das heißt, das Silber transportiert den Gedanken des Loskaufens. Der Homer-Gerste und der Letech-Gerste. Was war denn ein Homer? Das war das größte Hohlmaß, das es gegeben hat. Und Letech ist genau die Hälfte, das könnten wir nachlesen in der Bibel, ne? Das ist die Hälfte eines Homer. Das waren die zwei größten Hohlmaße, die man hatte. Das heißt, was muss der Hosea bezahlen für sie? Einen hohen Preis, letztlich das Größte, was es gibt. Wie Jesus Christus. Wunderbar. Na, gell? Und die Gerste ist auch ganz interessant. Warum Gerste? Was hat es denn mit der Gerste auf sich? Nein, der Weizen war teurer. Was hat es mit der Gerste auf sich? Deswegen, wann kommt es? Das war gängig, jawohl. Wann wurde die Gerste geerntet und wann der Weizen in der Bibel? Die Gerste ist der Anfang. Und was war das erste Fest im Jahr? Das war das Passafest. Und am ersten Tag, nach dem ersten Sabbat, nach dem Passafest, hat die Darbringung der Erstlingsgaben stattgefunden. Und was war die Darbringung? Der Erstlingsgabe der Gerstenernte. So, jetzt brauchen wir kurz ein bisschen Mathematik. Im Markus-Evangelium können wir genau rekonstruieren diese letzte Woche des Herrn Jesus in seinem Leben, weil das Markus-Evangelium das einzigste Evangelium ist, das hier völlig chronologisch arbeitet. Und wenn man das Markus-Evangelium durchgeht, dann sieht man, dass der Herr Jesus am 14. Nisan, das ist der 14., der Nisan ist der erste Monat im Jahr bei den Juden, am 14. Nisan, da war was für ein Fest? Passa. Und das war ein Donnerstag. Am 15. Nisan ist der Herr Jesus in der Früh gekreuzigt worden. Da hat er das Passamahl noch gegessen. Also am 15. Nisan war die Kreuzigung ganz in der Früh. Ja? Und am Abend ist der Herr Jesus schon verstorben gewesen. So, bei den Juden beginnt ja der Tag immer am Abend vorher. Das heißt, um 18 Uhr dieses 15. Nisan beginnt schon der nächste Tag. Und das war was für ein Tag? 16. Nisan, das war der Sabbat. Da lag Jesus im Grab. Ja, den ganzen Sabbat über lag er im Grab. Und jetzt müssen wir auf 3 Tage und 3 Nächte kommen. Und da dürfen wir uns bitte nicht täuschen lassen. Wenn ihr im Alten Testament einmal die Zeitrechnung studiert, macht das mal, dann werdet ihr feststellen, wenn die von 3 Tagen und 3 Nächten reden, dann zählt ein angefangener Tag wie ein ganzer. Das heißt, unser Verständnis wäre, wenn der Tag 3 Tage und 3 Nächte, dass er wirklich 3 volle Tage und 3 volle Nächte im Grab gelegen hat. Aber die Juden haben eine andere Art von Zeitrechnung. Und das ist im Alten Testament, steht das alles drin. Das heißt, lese ich Bibel, weiß ich das. Ne? So, also am Abend, da hat es begonnen, das heißt, hier war der erste Tag, der zweite Tag und jetzt beginnt noch der dritte Tag. Der beginnt ja auch wieder hier abends. Und das ist der 17. Nisan. Was muss das jetzt für ein Tag gewesen sein? Das war die Auferstehung. An welchem Wochentag? Das war ein Sonntag. Der erste Tag der Woche war ein Sonntag. So. Die Darbringung der Erstlingsgabe fand statt am ersten Tag nach dem ersten Sabbat nach dem Passafest. Also in unserer Woche, an welchem Tag? Am 17. Nisan. An diesem Tag hat die Darbringung der Erstlingsgabe stattgefunden. Und das war welches Getreide? Die Gerstenernte. Das heißt, die Darbringung der Erstlingsgabe spricht von wem? Von was spricht die? Was ist die Verbindung? Mit der Auferstehung Jesu, und so ist es doch auch, oder? Das war das Getreide, das angekündigt hat, dass es wieder eine Ernte gibt. Verstehen wir? Dass es was gibt? Neues Leben. Das ist untrennbar mit der Auferstehung Jesu verbunden, oder? Wenn die Ruth nach Hause kommt mit der Naomi, oder? Und die Naomi völlig zerstört ist, Ruth Kapitel 1, der letzte Vers, 22, oder? Dann kommt sie nach Bethlehem und dann heißt es, und es war die Zeit der Gerstenernte. Und dann beginnt Kapitel 2, Vers 1, mit wem? Mit dem Boas, dem Retter. Verstehen wir? Und das ist ein Bild auf Jesus. Das Silber war das Lösegeld. Die Gerste spricht von der Auferstehung und dem neuen Leben. Ja? Und genau das bekommt die Gomer hier geschenkt. Er kauft sie frei und schenkt ihr damit ein neues Leben. Das ist das, was Jesus für uns auch getan hat. Er hat bezahlt für unsere Schuld, aber er hat uns auch ein neues Leben geschenkt. Und das ist wichtig, oder? Sonst würde es gar nicht funktionieren, oder? Wenn ich nur Vergebung der Sünden hätte, dann hätte ich nämlich immer noch ein Problem. Welches? Mich. Dankeschön. Na, ganz genau. Ich bleibe ja der Gleiche, oder? Na, verstehen wir? Das ist schön. Jesus hat nicht nur die Schuld vergeben, er hat mich neu gemacht. Und das ist es. Und genau das, diese zwei Gedanken, finde ich hier auch wieder vorgeschattet. So, und dann schließt dieses Kapitel 3 mit dem herrlichen Blick, oder? Vers 4, denn die Kinder Israel werden viele Tage, das ist das, was später geschehen ist, oder? Ohne König bleiben und ohne Fürsten, das ist geschehen. Für das Nordreich noch länger wie für das Südreich. Aber selbst das Südreich war, gell, viele Tage ohne einen eigenen Fürsten. Erst 1948, nach ungefähr 1900 Jahren, kamen sie zurück in ihr Land. Bis dahin waren sie ohne Fürst und ohne König. Und sie werden bleiben ohne was? Ohne Opfer. Warum nimmt Gott ihnen das Opfer weg? Ja, damals war sie noch gar nicht so weit. Warum nimmt Gott hier das Opfer weg? Aber das ist richtig, Peter. Am Ende geht es darum, es gibt ja nur ein Opfer, aber das war ja damals noch gar nicht so weit. Warum nimmt er ihnen das Opfer weg? Bitte? Ja, das ist die eine Seite, aber jetzt denken wir wieder an diesen liebenden Gott, der die Rettung will. Was war denn das Problem? Hosea beschreibt es, Jesaja beschreibt es, Amos beschreibt es. Was war das Problem des jüdischen Gottesdienstes oder des israelitischen Gottesdienstes geworden? Ach, sehr gut. Das waren nur noch Rituale. Man ging da hin und hat seine Schlachtopfer gebracht und dann sagte Hosea, das werde ich euch wegnehmen. Ihr werdet eure Schlachtopfer nicht mehr ins Haus des Herrn bringen können. Es wird keine Möglichkeit mehr für euch geben. Das heißt, Gott nimmt ihnen die Möglichkeit für all diese Rituale weg. Und jetzt müssen sie auf einmal begreifen, entweder habe ich wirklich eine Beziehung zu Gott und dann brauche ich kein Ritual. Oder ich bin verloren. Er nimmt das ihnen alles weg. Ohne Bildsäulen, das waren diese Götzensäulen, ohne Effort und Therapie. Und jetzt heißt es danach, wenn diese Zeit kommt, wenn Gott ihnen alles genommen hat, Vers 5, was wird geschehen? Vers 5. Da steht denn danach. Jawohl, danach werden sie umkehren und was tun? Was steht hier? Und den Herrn, ihren Gott, suchen. Aber nicht nur den Herrn, ihren Gott, sondern? Und David, ihren König. Das heißt, dann begreifen sie, wo ihr wahrer König sitzt. Nämlich, wer ist dieser König? Aus der Linie Davids.
Jesus.
Das werden sie dann begreifen. Na? Und dann werden sie was tun? Zweiter Teil von Vers 5. Was steht da? Jawohl. Jawohl, das heißt, da steht sogar, wann das geschehen wird, Petra, am Ende der Tage. Dann werden sie zittern. Warum zittern zu dem Herrn und seiner Güte wenden? Warum zittern?
Weil sie Angst haben.
Vor was?
Vor
bitte? Was erkennen sie jetzt nämlich in dem Moment? Ihre Schuld. Sie sind diejenigen. Verstehen? Da kommt der, den sie durchbohrt haben. Da geht ihnen diese ganze Größe ihrer Schuld auf. Aber jetzt ist es schön. Zu was wenden sie sich? Sie werden sich zittern. Zu was wenden? Zu seiner Gnade, zu seiner Güte. Und genau davon lebt ja Güte und Gnade, dass ich nichts bringen kann. Herrlich. Das ist wunderschön. Das ist Leben aus den Toten. So, das sehen wir also in diesen ersten drei Kapiteln des Buches Hosea, diese Geschichte Hosea und Gomer, ein wunderbares Bild für das, was Gott mit Israel tun wird und wie er an ihnen handelt, oder? Und jetzt kommen die weiteren Kapitel und die werden immer wieder auch Motive aus dem, was wir hier zusammengefasst gesehen haben, aufgreifen. Die Kapitel 4 bis 10, wenn wir in unsere Gliederung schauen, da ist der Schwerpunkt jetzt auf Gottes Gericht als Antwort auf Israels Niedergang. Und er beginnt, wenn wir hineinschauen, Kapitel 4, Vers 1, womit? Schaut mal hinein, Kapitel 4, Vers 1 und dann Kapitel 5, Vers 1. Da fällt einem gleich etwas auf. Da gibt es eine ganz natürliche Einteilung. Und zwar, jawohl, da steht höret, aber dann steht noch etwas dabei. Giuseppe, schau mal nochmal hin.
Das Wort Gottes.
Jawohl, aber weiter.
Halt.
Kinder Israel. Ihr Kinder Israel, die stehen bei dir auch drin, oder?
Ja, höret die Israeliten, ja.
Sehr gut. Also, höret das Wort des Herrn, ihr Kinder Israel. Und jetzt bitte Kapitel 5, Vers 1. Jawohl, das sind die Priester, das Haus Israel und das Haus des Königs. Das heißt, da geht es dann nochmal an alle. Aber jetzt erst einmal ganz explizit, höret das Wort des Herrn, ihr Kinder Israel. Und jetzt spricht Gott zu Israel. Und jetzt macht er ihnen in diesem Abschnitt klar, in diesem Wort des Herrn, was ist ihr Problem. Wir können jetzt nicht alles aufgreifen, aber er redet jetzt zu ihnen und zeigt ihnen, wie das Land unter der Sünde zugrunde geht. Das ist das, was wir vorhin ja schon kurz angeschaut haben in den ersten drei Versen. Wie dieses Land kaputt geht unter der Sünde. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Warum ist dieser Zustand? Vers 6. Was sagt Gott ihnen? Was ist das Problem, warum sein Volk so kaputt geht unter seiner Sünde? Jawohl. Würdest du es mal bitte lesen, Vers 6?
Dein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so bewerbe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder.
Gewaltig. Was bedeutet dieser Mangel an Erkenntnis? Schaut mal in den Kontext dieses, nur in dem Vers selber. Da wird ja nochmal was anderes, wie in einer parallelen Struktur gegenübergestellt. Da steht die Mangel an Erkenntnis und was steht dann zusätzlich? Was haben sie verworfen und vergessen?
Das Gesetz.
Das ist untrennbar miteinander verbunden. Na, das hebräische Wort für Erkenntnis, das geht auf ein Wort zurück, erkennen. Ja, da. Das ist nicht ein rein äußerliches Erkennen oder ein vom Kopf her Begreifen, sondern das beinhaltet den Gedanken einer tiefen Beziehung. Ne? Wenn der Adam seine Frau erkennt, dann sagt er nicht, schaut hübsch aus oder nicht. Ne? Sondern dann bedeutet das, dass die sexuellen Umgang miteinander haben. Und er erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Das zeigt, was für eine Tiefe in diesem Wort ja dasteht. Da geht es wirklich um eine tiefe, enge Beziehung. Das heißt, mein Volk wird vertilgt oder geht zugrunde, wird ruiniert, so kann man das Wort auch übersetzen. Das wird ruiniert, warum? Aus Mangel an Erkenntnis, weil sie was nicht mehr haben zu Gott? Keine Beziehung. Es geht nicht darum, was ich intellektuell über Gott weiß, sondern die große Frage ist, ob ich ihn persönlich kenne. Das ist der Punkt. Ob ich eine Beziehung habe zu dem lebendigen Gott. Na, und wie bekomme ich diese Beziehung? Was steht hier? Was haben Sie vergessen? Du hast... Bitte? Jawohl, das geht nur über sein Wort. Das muss ich wissen. Ich kann keine Beziehung zu Jesus pflegen ohne sein Wort. Und deswegen ist es auch so angegriffen, oder? Der Teufel weiß darum auch. Da wird das lächerlich gemacht, dieser Glaube an Gottes Wort. Und dann versuchen die Menschen, das alles wissenschaftlich irgendwie zu erarbeiten und schießen ins Leere. Und am Ende stehen sie da, vielleicht mit vielen theologischen Erkenntnissen, aber ohne eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das, was man wirklich braucht, fehlt. Seht ihr, die Angie, ne, meine Frau, die hat wunderbare Rosen und Blumen in ihrem Garten und die liebt das. Ne, die ist so eine richtige, also die kennt jede Rose mit Namen. Also die heißen nicht Petra und Olga oder wie auch immer. Ne, die haben dann schon ein bisschen andere Namen. Die kennt jede Blume hier mit Namen. Ne, das ist ganz spannend. Und wenn die dann so eine Rose abschneidet und in die Vase stellt, was passiert? Warum? Ich habe sie doch ins Wasser gestellt. Weil die Beziehung zur Wurzel weg ist. Verstehen wir? Ein Mensch ohne Beziehung zu dem lebendigen Gott, der verweckt. Ich brauche diese Beziehung. Ich kann viel wissen über Gott, aber wenn ich keine Beziehung habe, bin ich tot. Und so geht es Gottes Volk. Die gehören äußerlich dazu. Das ist schockierend. Da merke ich, wie aktuell das auch in unser Leben hineinspielt. Ich kann äußerlich dazugehören. Ich kann katholisch oder evangelisch sein oder Mennonit oder frei evangelisch oder was auch immer. Wenn ich keine Beziehung zu Jesus habe, bin ich tot. Die waren nur äußerlich dabei. Die haben ihre Rituale abgehandelt. Die sind in die Gottesdienste gegangen. Aber das war nur ein Ritual. Und wie ist es bei mir? Das Volk geht zugrunde. Schaut mal bitte hinein in den Vers 14, den zweiten Teil. Was ist die Folge? Wenn ich keine Erkenntnis Gottes habe, was steht hier? Vers 14, der zweite Teil. Vers 14, der zweite Teil, ja, bitte. Ja, Vers 4, Vers 14. Entschuldigung, habe ich mich nicht klar genommen. Entschuldigung.
Und ich will es auch nicht mehr, wenn eure Töchter und Bräute geschändet und zu Huren werden. Weil ihr einen anderen Gottesdienst anrichtet mit den Huren und opfert mit den Üblingen, denn das törichte Volk wird geschlagen sein.
Gut, das ist eine Luther-Übersetzung. Hat jemand Schlachter oder Elberfelder? Das ist etwas genauer.
Ich werde euren Töchtern nicht heimsuchen, dass sie Hurerei treiben. Noch an euren Schwiegertöchtern, dass sie die Ehe brechen. Denn sie selbst gehen mit Huren abseits und opfern mit den Tempeldirnen und das unverständige Volk stürzt sich selbst ins Verderben.
Das unverständige Volk, hat da jemand noch was anderes? Dann kannst du ein bisschen.
Das
bitte?
Ist nicht das Töricht. Ja?
Das Töricht, das nichts erkennt. Na? Man kann. Das keine Einsicht hat. Na, merkt man was? Das hebräische Wort hier hat ein großes Feld. Na, man kann auch einfach übersetzen, das Volk, das keinen Verstand hat, kommt zu Fall. Und warum haben sie keinen Verstand? Weil sie was nicht haben? Keine Beziehung zu Gott, weil sie sein Wort verworfen haben. Das ist das Problem. So leben wir um uns herum. Wie ein Volk zugrunde geht, das erlebt man täglich. Aber wie viel mehr muss es Gottes Volk zugrunde richten? Das ist das Volk, das eigentlich eine Beziehung haben sollte zu Gott. Das ist dieser erste Teil, oder? Und jetzt sagt Gott ihnen ganz klar, Vers 9, und wie das Volk, so wird der Priester sein, und ich werde ihre Wege an ihnen heimsuchen. Das heißt, Gott, so ein Handeln ohne Beziehung zu Gott zu leben, hat irgendwann Konsequenzen. Es geht gar nicht anders. Irgendwann muss ich dem lebendigen Gott gegenübertreten. Und in dem Fall geht es Gott ja um noch mehr. Es ist sein Volk. Was will er erreichen?
Dass
es umkehrt, damit es gerettet wird, damit sie nicht verloren gehen. Und das heißt, dass er auch zulangen muss, damit sie nicht in ihr Verderben laufen. Das ist die ganze Liebe Gottes, die dahinter steht. Ja? Es ist dann schon dramatisch, wenn wir zum Beispiel in den Vers 12 hineinschauen. Statt mit Gott zu reden, tun sie was?
Holz.
Die befragen ihr Holz und ihren Stab. Verstehen wir, gell? Merken wir was? Das haben sie eingetauscht für das Reden des lebendigen Gottes. Ja, das ist armselig geworden.
Hast du sie also
richtig, sehr gut. die haben sich daraus göttert. Die haben Götzenbilder geschnitzt, heißt ja dann an anderer Stelle, oder? Das heißt aus Holz, oder? Und die haben sie angebetet. Von denen haben sie sich das erhofft. Da dachten die, wenn wir diese Bilder, wenn wir denen opfern, wenn wir die anbeten, ne, dann wird dieser Gott auch entsprechend reagieren. Aber das ist nur ein Holz.
Aber parallel zum Gottesdienst, oder haben sie ja.
Sehr gut.
Den Bahngott irgendwie hat,
genau. Also wenn ich die Stellen jetzt nicht nur in Hosea, sondern an anderer Stelle betrachte, dann glaube ich, dass es zwei Dinge gab. Wir haben gesehen, wie diese Götzen, diese Kälber aufgestellt wurden von dem Jerobeam, womit er seinen Anfang genommen hat, oder? Und er hat gesagt, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Das heißt, da haben sie im Prinzip ihren Gottesdienst mit der Anbetung dieser selbstgeschaffenen Skulpturen verbunden, oder? Und dann kam der Baals-Gottesdienst dazu. Das endete zum Teil wirklich darin, dass sie einfach Baal angebetet haben, ganz offen, oder? Wenn wir daran denken, wie auch manche dann ihre Kinder einem Moloch geopfert haben oder sonst was, da war nicht mal mehr eine Vermischung da. Wenn du aber in den Vers 19 schaust und 18 vom zweiten Kapitel, das spricht von einer richtigen Vermischung, oder? Und es wird geschehen, an jenem Tag, spricht der Herr, da wirst du mich nennen, mein Mann, und du wirst mich nicht mehr nennen, mein Baal. Baal heißt Herr. Ne? Okay? Und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Mund wegtun, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Das scheint fast so, wie wenn sie Yahweh gegen Baal ausgetauscht hätten.
Ne? Aber was war mit den ganzen Leviten, wo im Mordreich waren? Sind sie alle in den Süden geflohen, Gottes
Türkei? Sehr gut, kommen wir gleich drauf. Du hast tatsächlich, richtig, du hast im zweiten Chroniker, hast du eine interessante Stelle, und zwar nachdem das Reich geteilt wurde, gingen einige der Priester und auch der Angehörigen dieser Stämme ins Südreich, weil sie wussten, Davids Nachkommen ist eigentlich der König, den Gott ausgesucht hat, oder? Und von denen, die dort geblieben sind, da geht es jetzt weiter, und das ist dann im Prinzip das, was als nächstes hier schon steht, oder? Wenn du mal 5,1 liest, hört dies, ihr Priester, und hört zu, Haus Israel, und ihr Haus des Königs. Jetzt kommt ein Wort, das explizit genau diese Gruppe erwähnt, oder? Die Priester. Selber Priester gemacht, ganz genau. Richtig. Aber er erwähnt ja nicht nur die Priester, sondern auch das Haus Israel. Das heißt, da sind alle Mitarbeiter dabei waren. Ja. Und natürlich wirst du immer eigene gehabt haben, die vielleicht noch einen Unterschied gemacht haben. Aber das Gros ist mitgeschwommen. Und du siehst das auch sehr schön noch, wenn du nochmal ins Kapitel 4 gehst, in den Vers 6. Da sagt er, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübst. In 2. Mose 19 hat Gott das ganze Volk Israel berufen zu Königen, zu einem königlichen Priestertum. Das ist genau das, was der Petrus, haben wir vorhin gesehen, ja auch erwähnt hat. Und jetzt sagt er, na, für wen war denn Israel letztlich wie ein königliches Priestertum? Für die Nationen. Die hätten die ganze Herrlichkeit Gottes an diesem Volk sehen sollen. Na? Und jetzt sagt er, wenn ihr mich nicht kennt, wenn ihr mein Wort verworfen habt, dann könnt ihr diesen Dienst auch nicht mehr ausüben. Wir sind auch berufen zu Königen und Priestern. Aber wie sollen wir Priester sein in dieser Welt, wenn wir ihn und sein Wort nicht kennen? Also ich würde davon ausgehen, Elisabeth, dass auch die Leviten, die im Nordreich geblieben sind, sich da mit eingebracht haben, dass die mitgemacht haben aus dem, was hier steht.
Also du glaubst nicht, dass da nur so ein kleiner Überrest, so bestimmt auch ein kleiner Überrest
gibt. Es hat bestimmt immer einen kleinen Überrest gegeben. Genau. Du siehst auch im Nordreich, dass es gab ja Leute, die noch an Gott geglaubt haben. Denk nur mal an die Situation mit dem Ahab und der Isabel, wo sie die Priester, die Propheten des Herrn töten, und dann sagt ja Gott zum Elia in seiner Verzweiflung, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal, oder? Das heißt, Gott hat einen kleinen Überrest, aber der beschränkt sich.
Die haben jetzt
keine Hauptrolle. Nee, sagen wir so. Richtig, ja, genau. Und sicherlich auch vor dem Hintergrund, den du erwähnt hast, dass ja Jerobeam sich eigene Priester eh ausgesucht hat. Der hat ja das ganze System verändert. Genau. Gut, gehen wir weiter. Kapitel 5. In diesem Wort des Herrn an die Priester. Gell? Da hebt er vor allem eine Sache heraus. An die Priester, an das Haus des Königs. Er sagt, und an das Volk. Denen sagt er zuerst, was wir vorhin schon gesehen haben. Gell? Nämlich, dass ihre Könige und ihre Priester ihnen zu einer Schlinge und einem ausgebreiteten Netz geworden sind. Das heißt, statt das Volk zu führen, sind sie zu was geworden? Zu verführen. Sehr gut. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Abschnitt, wenn wir hier weiter hineinschauen. Ne? Das heißt, die haben treulos gehandelt und jetzt Kapitel 5, Vers 8 und Kapitel 8, Vers 1. Schaut mal bitte da hinein, was finden wir hier? Bitte? Jawohl, das Horn oder die Posaune. Ne? Das heißt, zweimal wird hier aufgefordert, was zu tun? Jawohl, in die Posaune zu stoßen. Warum? Das ist ein Aufruf für was? Christoph, stell dir vor, du liegst morgens schön im Bett und der Peter holt seine Posaune raus und bläst mal kräftig rein, direkt neben deinem Bett. Doch, da ist was los, ne? Danach stehst du im Bett wahrscheinlich, ne? Also, ne, so eine Posaune, das ist ein Wegstoß, das ist ein Weckruf. Jetzt hat er hier diesen Fall Israels nochmal geschildert und jetzt kommt diese Posaune zweimal, Kapitel 5, 8 und Kapitel 8, 1. Und das ist wie ein Weckruf an Israel. Jetzt hört her. Warum? Warum sollen sie in die Posaune stoßen? Kapitel 5, Vers 8. Was steht hier?
Ja, das ist sozusagen ein Alarmzeichen.
Das ist ein Alarmzeichen. Wieso? Was kommt? Jawohl, das Gericht kommt, der Feind. Na, der ist schon hinter dir, Benjamin, heißt es hier. Ne? Und jetzt ist es ganz interessant, was war das Problem? Vers 11. Jetzt sieht er Ephraim schon in der Zukunft zerschlagen vom Gericht. Denn nach was sind sie gewandelt? Nicht mehr nach Gottes Wort, haben wir gesehen, sondern nach Menschengeboten. Nach von Menschen erdachten Systemen. Das ist dramatisch. Das haben wir heute auch. Und jetzt schaut mal bitte hinein in die Verse 13, was passiert. 5, 13. In Zusammenhang mit dieser Posaune. Was passiert? Jawohl. Schaut mal in den Vers 13. Was erkennt Ephraim sogar und Juda? Jawohl. Die erkennen ihre Not, die erkennen ihre Krankheit. Die erkennen ihren furchtbaren Zustand. Denen ist eigentlich bewusst, wie es um sie wirklich bestellt ist. Die erkennen ihre Not. Aber was machen sie jetzt in ihrer Not? Nein, sondern?
Nach Assur.
Nach Assur. Haben wir vorhin schon gesehen. Der wird am Schluss ihr eigener Henker werden. Ja? Der Stoiber hat es mal sehr schön gesagt. Die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Na? Also, das, was hier geschieht. Statt sich an Gott zu wenden, der retten könnte, wenden sie sich an den König von Assyrien. Jetzt wird Israel von Gott in diese Not hineingeführt, damit sie umkehren. Und sie begreifen, dass sie in Not sind. Sie begreifen, dass sie Hilfe brauchen. Sie erkennen ihren Zustand, aber sie suchen die Hilfe nicht bei dem lebendigen Gott. Das ist immer ein großes Problem. Wenn wir in das Buch Daniel hineinblicken, Daniel Kapitel 11, ein sehr spannendes Kapitel. Dieses Kapitel 11 ist einer der Gründe, warum sich die moderne Theologie so schwer tut, dem Daniel an die Stelle einzuordnen, in die er gehört, ne, und ihn gerne nach hinten versetzt. Denn allein in diesem 11. Kapitel, in den Versen 1 bis 35, finden wir in etwa 150 erfüllte Prophetien. Und zwar über die Zeit, die Israel erlebt hat nach dem Exil, ne, die Zeit der Makkabäerkriege und der Kriege der Nachkommen vom Alexander dem Großen, wo dann das Reich zerfallen ist, diese Diadochenkriege und Makkabäerkriege. Da finden wir 150 erfüllte Prophetien. Das ist unvorstellbar. Die mit einer solchen Präzision, und da es ja in der modernen Theologie keine Prophetie, die Zutriff geben darf, muss das natürlich nachträglich aufgeschrieben worden sein. Natürlich Blödsinn. Ne? Aber da dreht man sich im Kreis. Ne? Gut, auf alle Fälle ist es interessant, jetzt wird dort beschrieben, wie Israel in diese Not hineinkommt und wie sie unter die Fremdherrschaft kommen. Na, denn die einen hatten ja Ägypten besetzt, die anderen hatten oben Syrien besetzt und wenn die sich bekriegt haben, dann ging es immer durch Israel. Das heißt, Israel war immer in der Klemme, die wurden immer in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt haben die sich natürlich gesehnt nach Frieden und nach Freiheit. Die hatte Gott ihnen doch auch verheißen. Und jetzt schließen sie Bündnisse mal mit dem einen oder mit dem anderen. Und das wird auch in Daniel 11 beschrieben, wie sie ein Bündnis mit einem schließen. Und was ist die Konsequenz? Es wird noch schlimmer. Es geht alles schief. Warum musste es schief gehen? Warum hat Gott denn das zugelassen, dass sie so in die Bredouille kommen?
Wenn sie erkennen, dass sie den Menschen kennen.
Ja, natürlich. Das heißt, das war ihre eigene Schuld. Und wo liegt denn der Ausweg aus den Folgen meiner Schuld? Die liegt nur im Bekennen. Das ist ganz wichtig. Der Ausweg aus meiner Schuld und aus den Folgen meiner Schuld liegt nur in meinem Bekennen. Ich kann mich anstrengen, so viel ich will. Es wird nicht funktionieren. Ich muss bekennen. Das ist der einzigste Ausweg. Ich brauche einen, der die Schuld wegräumt.
Aber es zeigt doch nur, dass sie doch gar kein Gottvertrauen hatten.
Nein, das ist...
Richtig.
Oder dass sie vielleicht auch die Auswirkungen der Schuld gar nicht in ihrer tiefsten Tiefe erkannt haben oder zugeben wollten. Oder vielleicht zu stolz auch waren, das zu bekennen, dass ich einen Gott brauche, der mir vergibt, der gnädig ist mit mir. Und jetzt heißt es, schaut mal hinein, Verse 14 und 15. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein. Deswegen kann ihnen der Assyrer nicht helfen, weil Gott dahinter steckt. Für das Haus Juda wie ein junger Löwe, ich werde zerreißen und davongehen, ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Das geht nicht mehr, wenn Gott Gericht hält. Und jetzt heißt es hier, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. Wer spricht denn hier? Vers, Kapitel 5, Vers 15. Entschuldigung. Entschuldige, Elisabeth, ja, war mein Fehler. Kapitel 5, Vers 15. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. Wer spricht hier?
Gott.
Und was sagt er hier? Ich werde was tun? Wohin? An meinen Ort. Das heißt, was hat er vorher gemacht? Bitte? Er muss seinen Ort verlassen haben. Wann hat denn Gott seinen Ort verlassen? Jawohl, da. Und wo noch? Als er auf die Welt gekommen ist und Mensch geworden ist. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren, oder? Verstehen wir, oder? Die Schechina hat den Tempel verlassen. Jesus hat diese... Für Israel ist er weg. Er ist an seinen Ort zurückgekehrt. Und zwar, wie lange wird er dort sein? Bis sie sich schuldig bekennen. Was wird nämlich passieren, wenn Israel sich am Ende schuldig bekennt? Zacharia, schlag mal auf. Wir brauchen immer noch andere Bibelstellen. Zacharia 13, Vers 8. Einfach ein bisschen nach hinten blättern. Zacharia ist der vorletzte der kleinen Propheten im Alten Testament. Zacharia 13, Verse 8 und 9. Da ist diese Bedrängnis nochmal beschrieben. Darf gerne jemand vorlesen.
Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Er wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk und er wird sagen, der Herr ist mein Gott.
Wahnsinn. Da beschreibt Zacharia, was geschehen wird. Israel wird in große Not kommen, so wie Hosea auch schon beschrieben hat, oder? Und niemand kann sie mehr erretten. Zwei Drittel der im Land lebenden Juden werden versterben. Das ist dieser letzte Anflug des Antichristen, Israel zu vernichten, oder? Dieses letzten Weltherrschers. Und dann heißt es, ein Drittel wird überleben und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Und was geschieht dann? Was steht hier? Dann werden sie meinen Namen anrufen. Und was macht er? Und ich werde antworten. Jawohl. Das ist genau das, was im Hosea steht. Kann man sich Zacharia 13, Verse 8 und 9 neben die Hosea-Stelle schreiben? Ja? Das ist genau das. Wunderbar. Das wird geschehen. Und genau das, wenn wir jetzt weiterlesen, ist das, was Hosea in der Folge beschreibt, Kapitel 6. Und dann machen wir Pause. Kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Okay? Da heißt es, am Ende von Kapitel 5 in Vers 15, in ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Genau was Zacharia schreibt, oder? Der wird sie in diese Prüfung hineinführen und jetzt in dieser Not werden sie endlich den Namen des Herrn anrufen. Giuseppe, wer ist der Name des Herrn?
Jesus.
Na, wunderbar. Und dann heißt es hier ab Vers 1 in Kapitel 6, kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben, am 3. Tag uns aufrichten, wie die Auferstehung, die war auch am 3. Tag. Ne? Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen. Gell? Das ist wieder dieses Wort. Das heißt, lasst uns endlich in diese Beziehung eintreten mit dem lebendigen Gott. Ja, lasst uns nach seiner Beziehung, nach seiner Erkenntnis, was sollen sie tun? Versteht er? Was heißt ihr? Lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Das Wort, das hier im Hebräischen gebraucht wird, heißt eigentlich jagen. Lasst uns nach seiner. Das heißt, das soll es sein, worauf sie zurennen, wonach sie streben, Jesus zu begegnen, dem lebendigen Gott, mit ihm Beziehung zu haben. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen, wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Wenn wir in der Bibel studieren, merken wir, es gibt 2 Formen von Regen. Es gibt einen Spätregen und einen Frühregen. Beide brauchen wir für die Ernte. Gell? Der eine kommt im Herbst, das ist der Frühregen. Und der Spätregen kommt im Frühling, das ist dann so März, April. Das ist genau die Zeit auch, na, wo dann auch das Passafest hineinfällt. Da ist der Spätregen, der die Erde benetzt. Und so wird Gott für sie sein, wie das Morgenrot nach der Nacht. Und wie der Spätregen, der die Erde benetzt, auf den man wartet, den braucht es, damit die Saat aufgehen kann, bevor die Ernte losgeht. Und das ist auch sehr schön, er wird kommen wie die Morgendämmerung. Das heißt, durch was geht es vorher? Es geht durch die Nacht. Aber wenn sie in der Nacht erkennen, dass Jesus da ist, dann wird er auftreten. Und dann wird es endlich wieder hell. Und genau das dürfen wir auch erleben. Und da heißt es im 46. Psalm, das kann man sich auch daneben schreiben, Vers 6, gell, über die Stadt Gottes. Gott hilft ihr, was steht da, weiß es jemand? Dankeschön. Früh am Morgen, das heißt, es geht durch manche Nacht für das Volk Israel. Aber am Ende werden sie umkehren und der Herr wird erscheinen. Und das ist wieder Anbruch eines neuen Tages. Malachi 3, Vers 20, oder? Ich werde euch aufgehen lassen, gell, also Gott, der Herr, ne, mit Sonne der Gerechtigkeit unter seinen Flügeln. Der Sonnenaufgang. Herrlich. An der Stelle wollen wir schließen. Wir machen noch mal eine Viertelstunde Pause und dann treffen wir uns wieder um 14:45. Drei. Entschuldigung. Ja. Wenn man die Uhr nicht lesen kann, ne? Aber gut. Dankeschön.